Tide im Radio, Fernsehen und im Internet. Suchen Sie die Tide-Page unter www.tidenet.de. Alster Michel Tide. Hamburg. Immer anders. Tide ist Kultur, Tide ist musikalische Vielfalt, Tide ist Hamburg. Tide, immer anders.
Schönen guten Abend, hier ist wieder Mauspad, das Computermagazin. Nicht nur für DAOs hier auf Tide 96.0. Und heute geht es um ein Thema, das ich letzte Woche am Samstag auf der CeBIT aufgenommen habe. Da habe ich ja eine Woche lang live gesendet mit den Jungs von Radio Tux. Haben wir dort von 9.30 Uhr bis 18 Uhr ein Vollprogramm ins Internet geblasen. Und die Jungs von Radio Tux haben auch mitgeteilt, dass irgendwie der Sender im Internet doch mehr oder weniger stärker oder eher mehr frequentiert wird, denn wir haben im letzten Monat sage und schreibe 8 Terabyte Downloads gehabt. Da müssen wir erstmal mit unserem Provider sprechen, ob das so alles gut geht. 8 Terabyte sind eine ganze Menge MP3s, die man da runterlädt. Ich weiß gar nicht, wer sich das alles anhört, aber immerhin. Ich finde es ganz gut. Ich denke, hier bei Tide kann man das auch machen. Runterladen www.tidenet.de. Da kann man den Livestream hören. Und wenn ihr anrufen wollt und etwas loswerden wollt, dann unter 040 325 99 0396. Und heute geht's, wie ihr schon in der Vorankündigung gehört habt, los mit, oder die ganze Zeit mit Michael Mrozek. Der hat ja in den letzten 2 Jahren eine Spiele, oder in den letzten 3 Jahren im Prinzip eine Spielekonsole entwickelt. Ganz ohne Beteiligung der Industrie, nur die Community hat da selber mal so ein Ding gebaut. Das wird jetzt demnächst in England zusammengeschraubt. Da fahren die Programmierer und die freien die Open-Source-Community fährt nach England und lötet und schraubt dort eine Spielekonsole zusammen. 4000 Stück sind vorbestellt. Die werden dort erstmal gebaut und ausgeliefert. Ich finde das Ganze ziemlich spannend. Drum habe ich gedacht, muss das hier mal auch einen Platz finden bei Mauspad. Und Michael Mrozek, der ist ja so umschwärmt von einer Wolke Fans, die alle dringend nach dieser Konsole japsen und warten, bis dieses Teil nun endlich kommt. So läuft er über die CeBIT mit einem Schwarm von Jüngern um sich herum. Und immer, wo die Traube auftaucht, ist eine Menge los, weil die ganzen Spieler da miteinander diskutieren und reden und machen. Okay, weiter geht's natürlich hier auch mit freier Musik. Ich habe ja seit Januar hier die freie Musik für Mauspad gefunden und will das auch weiter zu handhaben, dass wir hier die Top 10 oder sagen wir mal die Top 20 uns angucken von www.jamendo.com. Und da habe ich wieder ein paar Titel rausgesucht, die unter den Top 20 da sind. Unter anderem zum derzeitigen Wetter immer noch passend. Ein Titel, der nennt sich Winter Princess vom Zero Project. Und die haben ein Album rausgebracht, Fairy Tale. Und das ist wie alles bei Jamendo und alle Musik, die ich jetzt spiele, frei downloadbar, ohne jegliche Reglementierungen aus dem Internet von jamendo.de. Und wir schalten mal weiter hier und spielen das Ganze mal los. Das ist jetzt also ein Wintersong, Winter Princess. Thank you. Tja, so schön beruhigend kann der Winter sein, aber viele, denke ich, haben jetzt nun die Nase voll vom Winter. Der Frühling steht vor der Tür. Eigentlich, wenn die CeBIT da draußen in Hannover stattfindet, vor den Türen Hamburg sozusagen, beginnt der Frühling. Aber dieses Jahr war es nicht so. Die Sonne schien zwar in Hannover, aber der Frühling lässt immer noch auf sich warten. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil des Vortrages von Michael Mrozek zu Open Source auf Spielekonsolen. Und er hat mal so einen Überblick gebracht über die Spielekonsolen, so die in den letzten Jahren so auf den Markt gekommen sind, die mit Open Source funktionieren. Wenn ihr das nachverfolgen wollt und nachlesen wollt, geht einfach mal auf mauspet.com, mauspet.com. Da sind so ein paar Links drauf. Der erste ist der eigentliche Link von Michael, der nennt sich http://openhandheld.de. Da könnt ihr drauf gehen und auch auf die anderen. Da könnt ihr so ein paar Pandora-Bilder sehen. Dazu kommt der Michael dann gleich noch. Okay, fangen wir damit an.
Also ich gehe heute ein eher mal etwas größeres Randgebiet an. Das Ganze ist nämlich Open Source auf Spiele-Handhelds. Im Serverbereich hat sich Open Source ja schon lange durchgesetzt. Im Desktop-Bereich kommt es auch immer mehr. Im Spielebereich gibt es zwar schon seit Jahren, aber es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Nische. Und es hat viele, viele Vorteile, aber auch Nachteile, die ganze Geschichte. Hier sind schon mal die Geräte, die ich so im Allgemeinen ansprechen werde. Das ist der GP32, mit dem eigentlich der ganze kleine Boom angefangen hat. Geht dann weiter über den GP2X F100, den Viz, auch wieder vom gleichen Hersteller, und dem Dingo. Bis hin zur Pandora, das ist ein Gerät, was ich selber am Mitentwickeln bin. Kurz zu meiner Person. Also ich bin da eigentlich nur zufällig reingestoßen. Eigentlich mache ich Fernsehen und diese ganze Geschichte Filmwerbeproduktion. Habe mich allerdings schon seit meiner Kindheit für Computer und auch viel für Spiele interessiert. Bin eben mit Konsolen, mit Amiga und so weiter aufgewachsen. Kann auch mit den Spielen, wie wahrscheinlich die meisten, die in der Generation aufgewachsen sind, mehr anfangen als mit den aktuellen modernen 3D-Spielen, wo außer viel 3D nicht sonderlich viel dahinter ist häufig. Und so bin ich eigentlich nur drauf gekommen, weil ich habe mir selber diesen GP32 mal gekauft im Jahr 2002, der eine Besonderheit hatte, auf die wir dann gleich kommen werden. Und da bin ich eigentlich immer aktiver geworden. Also es hat angefangen, dass ich in der Community erst aktiv tätig war und dann im Jahr 2005 auch angefangen habe, da ein bisschen geschäftlich tätig zu werden, indem ich angefangen habe, die Geräte zu verkaufen, einen Support zu machen, eine Community in Deutschland aufzubauen, und so ging es eben weiter. Ich selber bin, wie ich ja schon gesagt habe, aktiver Spieler und habe auch auf sämtlichen Rechnern daheim eigentlich nur Linux laufen, weil ich selber... Ich programmiere zwar nicht richtig, aber ich komme mit Skripten sehr gut zurecht und ich kann auch so ein bisschen Quellcode umschreiben und neu kompilieren. Aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend, wenn sich mehrere Leute zusammentun, um einfach irgendwie ein Projekt zu stemmen. Und genau das ist eigentlich dann auch hier immer wieder passiert. Fangen wir also mal an. Wie ist es eigentlich zu diesen ganzen Open-Source-Handhelds gekommen, Spiele-Handhelds, die es schon gibt? Hat angefangen mit diesem kleinen Gerät, das ist der GP32. Der war eigentlich gar nicht Open Source. Also viele behaupten auch, das ist das erste Open Source Gerät. Nein, er war es nicht. Es war eigentlich eine Konkurrenz zu dem Game Boy Advance aus Südkorea. Hat allerdings eine Besonderheit gehabt, und zwar hat er Standard-SMC-Karten. Also wer sich noch daran erinnert, das war vor den gängigen SD-Karten und Kompaktflash-Karten, waren es eben die Speichermedien für Fotoapparate. Und die hat dieses Gerät als Speicherkarten verwendet. Lag daran, weil der Hersteller gesagt hat, ja, eigene Spielmodule entwickeln ist zu teuer, wir nehmen irgendwelche Standards. Die Leute, die sich natürlich dem Gerät angenommen haben, haben sich gefreut, hey, das kann man bestimmt ausnutzen, weil solche Karten kriege ich ja überall wie Sand am Meer zu kaufen. Dadurch ist es natürlich passiert, weil es ja auch nur ein kleiner Hersteller war, dass das Gerät 2002 bereits von der Community komplett geöffnet wurde. Das heißt, da konnte dann jeder anfangen, sie haben eigene Open-Source-SDKs entwickelt. Und so fing es dann an, dass die ersten Spiele selber geschrieben und auch portiert wurden. Damals wusste der Hersteller eigentlich noch gar nicht so wirklich was davon. Das hat er so erst im Laufe der Zeit mitbekommen, weil sich das Gerät immer mehr verkauft hat. Sie allerdings auch gesehen haben, dass sehr, sehr viele Spiele erscheinen, die gar nicht von ihnen sind. Da der Hersteller selber, glaube ich, nur so 5 bis 6 oder 7 Spiele auf die Reihe gebracht hat, von denen selber 3 koreanisch waren, war das Gerät als Spielehandheld an sich ein Flop, hat allerdings schon eine ziemlich kleine eingeschworene Community gegründet, die da dann auch angefangen hat, selber mitzuentwickeln. hat natürlich einen gewissen Reiz. Einige Leute fanden es erstmal toll, das Gerät zu hacken. Die nächsten fanden es toll, dann selbst Programme dafür zu entwickeln. Andere wiederum fanden es toll, jeden Tag kostenfrei irgendwelche kleinen Spiele zu bekommen, Verbesserungsvorschläge zu bringen oder auch an der Grafik oder am Sound mitzuarbeiten. Das hat dann auch der Hersteller mitbekommen und hat dann tatsächlich mit einer späteren Firmware-Version ein eigenes SDK veröffentlicht und hat das Gerät dann wirklich frei verwendbar gemacht. Vorher war eben so ein kleiner Schutz drinnen, dass man keine fremden Programme starten kann, aber das hat er rausgenommen, weil sich das eben wirklich in diese Richtung entwickelt hat. Und dadurch ist es wirklich so zum kleinen Underground-Gerät geworden, hat sich nicht viel verkauft. Ich glaube, die Verkäufe waren insgesamt bei ungefähr 10.000 Stück in seiner kompletten Lebenszeit und das waren so 3 bis 4 Jahre. Hat allerdings deutlich zugenommen, als ich dann angefangen habe, auch so ein bisschen die Community zu führen und ein Archiv zu gründen. Weil das Problem am Anfang war, es war ein tolles Gerät, jeder konnte super Spiele selber drauf laufen lassen, aber um neue Spiele zu finden, das ist klar, das ist eins der Probleme bei so Open-Source-Handhelds, ich kann nicht in den Supermarkt gehen und kann ein Spiel kaufen, sondern ich muss die finden. Und bei einer kleinen Community ist es klar, jeder Entwickler hat eine eigene Homepage gehabt und jeder Entwickler hat zwar dann auch da die Spiele angeboten, aber wenn man dann erst so nach 2 Jahren zur Community dazugekommen ist und das Gerät entdeckt hat, dann durfte man so die ganzen News der letzten 2 Jahre durchlesen, um eine Spiele zu finden. Das war natürlich ein Irrsinn. Daraufhin habe ich dann angefangen und mal ein Dateiarchiv gegründet, ähnlich wie es eben auch bei Paket-Repositories für Linux-Distributionen sind, wo eben alle Spiele mit Bildschirmfotos und nach Kategorien sortiert einsortiert waren. Und dadurch hat es wirklich so einen kleinen Boom nochmal bekommen. Also da sind dann wirklich die Verkäufe in die Höhe gegangen und es war dann so richtig der Anfang, wo es hieß, so mit dem Gerät kann man jetzt wirklich was anfangen. Dann kam eben der erste größere Schritt vom Hersteller, das war der Schritt zu Linux. Das ist jetzt allerdings nicht mehr von der Firma Gamepark der Nachfolger, sondern Gamepark Holdings. Was ist passiert? Die Firma Gamepark war sich selber uneins. Die eine Hälfte hat gesagt, Mensch, das mit diesem offenen Gerät funktioniert super. Die Leute verkaufen es. Wir haben eh kein Geld, um richtig große Spiele rauszubringen wie Sony oder Nintendo. Lass uns doch das nächste Gerät offen machen, damit da die Community noch mehr drauf arbeiten kann. Die andere Fraktion hat wiederum gesagt, nee, wir wollen weiterhin einen richtig konkurrenzfähigen Spielehandheld anbieten. Und das war dann so der Konflikt innerhalb der Firma. Daraufhin haben sich beide Firmen getrennt. Die den Open-Source-Linux-Handheld rausgebracht hat, die lebt bis heute noch. Die andere ist dann leider insolvent gegangen, weil das Gerät tatsächlich nie rausgekommen ist. Und das war dann eben jetzt der erste richtige Schritt. Also auf dieser Konsole, die war jetzt nicht nur offen, sondern sie hat auch tatsächlich ein Open-Source-Linux drauf gehabt. Ironischerweise war das eigentlich mehr Zufall, weil Gamepark Holdings hat eben eine günstige Möglichkeit gesucht, so ein Gerät zu produzieren und der Hersteller des Chips, der da drin werkelt, hat eben Linux angeboten und deswegen haben sie es einfach genommen. Sie selber hatten eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Linux. Das ist in Korea nicht verbreitet, da laufen sogar die Server unter Windows und die wussten eigentlich gar nicht, was sie da haben und was sie damit für Möglichkeiten den ganzen Linux-Leuten eröffnen. Hat natürlich die Sache mit der Programmierung sehr einfach gemacht, weil man jetzt mit Standard C++ Compiler-Tools und SDL relativ einfach Spiele programmieren kann und natürlich auch Spiele relativ simpel portieren kann. Dadurch ist das Ganze nochmal angewachsen, weil es ist logisch, mehr Spiele oder mehr Interesse für die Entwickler heißt mehr Spiele heißt wieder, dass die Community wächst, was auch wieder heißt, dass der Bekanntheitsgrad ein bisschen anwächst und das wiederum bedeutet natürlich wieder, okay, es werden wieder mehr Spiele für das Ganze erscheinen. Das Ganze hat noch den Vorteil, nachdem es ja unter Linux läuft, habe ich natürlich stinknormal mein Netzwerk und über USB-Gadget dann auch SSH zur Verwendung. Das heißt, jeder Entwickler kann sich das Gerät einfach am PC anstecken, kann direkt auf die SD-Karte kompilieren, konnte von da die Programme starten, konnte in der Terminal dann auch seinen Debug-Output sehen. Also das Entwickeln ist deutlich einfacher geworden. Besonders wenn man anschaut, ich meine, Homebrew-Szenen haben sich ja auch bei der PSP und beim Game Boy Advance und den anderen Geräten gebildet. Aber da war es von der Entwicklung natürlich so, entweder musste ich einen Emulator verwenden, was bei der PSP eigentlich gar nicht ging. Oder ich habe die andere Möglichkeit gehabt, dass ich das wirklich jedes Mal kompilieren musste, auf die PSP kopieren musste und mir dann selber Routinen schreiben musste, dass ich einen Log-Output habe. Es sei denn natürlich, die großen Entwickler haben ein Developer-Paket, aber da kommt natürlich der normale Mensch nicht dran. Hier hat man jetzt also wirklich die Möglichkeit gehabt, ein komplettes Entwicklungsset mit seinem heimischen PC zu machen und auf einfache Weise zu programmieren. Dadurch kamen natürlich nicht nur Spiele zustande. Es gibt durchaus auch eine GPS-Application, weil ich habe ja einen USB-Anschluss, da kann ich auch eine GPS-Maus anschließen. Es gibt einige DJs, die den TV-Out-Ausgang verwenden, um das Ding als Live-Video-Mischer mit Audio zu verwenden. Also die Möglichkeiten sind natürlich dadurch, dass es offen sind, unbegrenzt. Die einzige Einschränkung bei sowas natürlich ist, ich habe ein relativ kleines Display mit 320x240 Auflösung. Ich hatte beim ersten Modell noch keinen Touchscreen, also mit Maus und so weiter schaut schlecht aus. Und natürlich auch von der Rechenleistung war sowas mit einem X-Server war nicht zu rechnen. Also es gab zwar einen X-Server für das Ganze, allerdings war das wirklich nur der minimale X. Eine Desktop-Oberfläche wäre viel zu komplex gewesen. Heißt also hier Standard-Framebuffer basiert, aber zumindest war es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich mit dem Ding wirklich dann einiges anstellen konnte. Der Nachfolger, das ist also nicht wirklich der Nachfolger, wenn man es so sieht, sondern ein weiteres Modell dieses Gerätes, das war dann der F200. Der hat einen Touchscreen dazu bekommen, was natürlich die Möglichkeiten ein bisschen erweitert hat. Ich konnte jetzt auch bei den ganzen Linux-Programmen schon mal eine Maus verwenden. Dadurch wurde ja auch so ein kleiner X-Server und auch Qtopia, das drauf portiert wurde, möglich. Also es hat auch gezeigt, man kann es theoretisch auch für Business-Anwendungen verwenden. Allerdings so ein Handheld, ja, man nimmt ihn eher zum Spielen her, weil jedes Handy hatte bessere Business-Funktionen im Endeffekt mit drin heutzutage. Insofern war das wirklich mehr Business-Bereich. Das USB-Gadget ist leider durch eine Umstrukturierung nicht mehr möglich gewesen, was auch die Programmierer etwas enttäuscht hat. Also die Entwickler haben eigentlich eher den F100 bevorzugt. Aber wie gesagt, der Hersteller wusste eigentlich gar nicht so wirklich, was er hat und das war so ein kleines Problem. Ein kleines Highlight für die beiden Geräte, das ist dann Open2X. Das ist eine komplett eigenentwickelte Firma für das Gerät, die deutlich mehr Vorteile bietet. Also ein Problem bei dem Originalfirmware war, dass der Movie Player zum Beispiel nur ein Binary Blob hatte. Das heißt, wenn ich das Betriebssystem komplett selber kompilieren wollte, ging, nur habe ich eben keinen Movie Player gehabt. Anderes Problem ist auch, es war zwar vom Prinzip her Open Source, allerdings hat der Hersteller gesagt, er hat ins Menü so viel Arbeit gesteckt, er möchte das nicht veröffentlichen. Das heißt, wenn jemand ein eigenes OS machen wollte, dann muss das komplett neu machen. Und das haben die Jungs auch dann gemacht. Und es lief wirklich deutlich schneller. Also die Bootzeit wurde von 20 Sekunden auf 8 Sekunden reduziert. Auch die Programme liefen teilweise schneller und die Libraries waren dynamisch gelinkt. Also ich selber verwende auf dem Gerät auch nur Open2X, weil es einfach die deutlich bessere Alternative ist.
Ja, soweit also der erste Teil dieses Vortrages, den der Michael auf der CeBIT, auf der Univention-Bühne bei Radio Tux gehalten hat. Wir machen erstmal weiter mit ein bisschen freier Musik. We'll be right back. Tja, wenn ihr das ein bisschen verfolgen wollt hier bei Mauspad, dem Computermagazin, nicht nur für DAOs, was der Michael Mrozek da auf der CeBIT erzählt, dann müsstet ihr den Link, den ich auf meiner Seite gemacht habe, www.mauspad.com, etwas abändern. Ich glaube, da habe ich einen Tippfehler, da habe ich nämlich ein S vergessen. Es heißt richtig www.openhandhelds.de, also mit S hinten dran, da ist das S verloren gegangen. Das habe ich gerade beim Überprüfen gemerkt. Also dort auf der Seite www.openhandhelds.de, da könnt ihr links im Menü mal so ein bisschen klicken und das, was der Michael dort erklärt, euch bildlich ein bisschen veranschaulichen. Wie sieht so ein GP2X, so ein Witz aus oder so eine Pandora? Okay, machen wir erstmal weiter mit Michaels Vortrag.
Dann der Nachfolger vom GP2X F100, der ist dann letztes Jahr erschienen. Das ist eigentlich wirklich eine konsequente Weiterentwicklung. Das ist der Nachfolger, das ist der WIS. Der WIS hatte leider am Anfang einige Startschwierigkeiten, was einfach daran lag, dass Game Park Holdings selber nicht so ganz fertig geworden ist mit dem Gerät. Das USB-Gadget ging erst durch die Community seit einigen Monaten. Inzwischen geht es aber Gott sei Dank wieder. Die Hardware ist leider nicht wesentlich schneller als der Vorgänger. Gut, es hat einen 3D-Prozessor drin, aber es ist OpenGLES und da muss man natürlich erstmal Spiele finden, die das unterstützen. Also im Spielebereich ist da noch nicht so viel zu erwarten. Allerdings wurde jetzt innerhalb der wenigsten ersten Monate, das ist ja natürlich der Vorteil in Open Source, sehr, sehr viel von der Community zum Laufen gebracht. Er hat auch am Anfang Bildruckler gehabt und so einen Schrägbalken drin. Das ist Gott sei Dank jetzt alles behoben. Also für so den Kleinspielerhandheld unterwegs ist es eigentlich ganz nett. Eine Besonderheit ist, die Game Park Holdings hier anbietet, ähnlich dem Apple App Store, kann jeder Entwickler auch über einen eigenen kleinen Store die Spiele bei Game Park Holdings anbieten. Also sie bauen gerade so einen eigenen kleinen Store auf. Und im Gegensatz zu Apple, wo man ja seine Programme einreichen muss und jeder, der das mit dem C64-Emulator vielleicht ein bisschen verfolgt hat, der hat mitbekommen, wie, was für ein Hickhack das war, einen C64-Emulator auf das Apple iPhone zu bekommen, weil einfach die Vorgabe war, dass das Gerät keine externen Daten einlesen darf oder das Programm und damit waren die ROMs natürlich nicht möglich. Das fällt bei dem alles weg, da kann jeder wirklich anbieten, was er will und das Ganze dann dafür ein paar Euro verkaufen oder natürlich, wie es bisher war, ganz normal kostenfrei alles anbieten. Also der hat dann eine eigentlich ganz nette Mischung aus so kleineren kommerziellen Spielen und Homebrew-Spielen. Dann das, warum wahrscheinlich die meisten sich auch hier versammelt haben, denke ich mal, weil da viele aus der Community wahrscheinlich sind. Das ist eben diese Marke Eigenbau, das ist die Pandora. Das ist insofern ein besonderes Gerät. Ich bin selber mitbeteiligt. Es ist aus der Community selber entstanden. Also ursprünglich waren es drei Händler, die sich dann mit ein paar anderen Leuten noch zusammengeschlossen haben und gesagt haben, Mensch, die Geräte mit dem Open Source Linux sind zwar ganz nett, aber Game Park Holdings hat immer wieder irgendeinen kleinen Fehler drinnen. Und dann haben wir gesagt, warum versuchen wir nicht mal so ein Projekt selber zu stammen und so ein ultimatives Handheld zu entwickeln. Und dadurch ist eben die Pandora entstanden. Was ganz interessant an der Geschichte ist, das Ding ist durch die Community finanziert. Das heißt, da sind keine Investoren gesucht worden und keine großen Gelder geflossen, weil so ein Ding zu entwickeln, das kostet. Also von den Ausgaben her sind wir, glaube ich, bei weit über 1 Million. Und die hat man halt einfach nicht so daheim in der Kaffeekasse rumliegen. Aber die Community, die uns halt auch schon seit Jahren kannte, da haben sich wirklich 4000 Leute gefunden, die gesagt haben, Mensch, das Ding ist toll. Ich zahle jetzt meine 300 Euro, macht mir das einfach fertig. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr langer, steiniger Weg, den wir alle gar nicht so erwartet haben. Da hat sich auch wieder was aufgetan. Also auch eins der Probleme, wenn man so in den Open-Source-Bereich geht, vieles ist Frickelarbeit. Man denkt, man macht's mal schnell, aber es kommen dann viel mehr Probleme dazwischen, als man erwartet hat. Und dann zieht sich das immer mehr in die Länge. Ist bei Open-Source-Software-Produkten kein Problem, weil die kosten in der Regel nichts. Aber bei einer Hardware, wo man natürlich dann 4000 Leute, die 300 Euro da finanziert haben, im Nacken sitzen hat, schaut es natürlich schon mal ein bisschen anders aus. Aber die Community ist da wirklich sehr brav, muss ich sagen, hat uns treu die Stange gehalten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die ganze Entwicklung mit dokumentiert wurde. Das heißt, es ist jetzt wirklich mal ein Spielehandheld, bei dem man von vorne bis hinten mit allen Problemen, mit allen Spirenzien, die da gekommen sind, mit Fehlern, mit Vorteilen, mit allem, mit Videos von vorne bis hinten mitverfolgen konnte. Und das ist wirklich, wie da schon gesagt, viele Probleme und Verzögerungen. Geplant war, glaube ich, ursprünglich 2008 Dezember die Auslieferung. Jetzt sind wir im Jahr 2010, aber jetzt sind wir Gott sei Dank soweit. Also ich habe ja auch den Prototypen schon hier. Das Ding funktioniert, das Gehäuse läuft, die Software ist fast perfekt, muss ich sagen. Gut, was heißt perfekt? Es wird sich immer was zum Verbessern finden, aber die Software ist auch komplett Open Source über ein Git. Also da wollen wir auch darauf basieren, dass wirklich jeder Verbesserungsvorschläge beibringt. Also auch ganz interessant ist es, dass da Ideen von der Community mit eingeflossen sind. Hat ursprünglich als April-Scherz eigentlich angefangen, weil wir haben uns überlegt, was müsste so ein Ding können, und haben einen April-Scherz gemacht, dass irgendjemand so ein Handheld entwickelt. Hat den Effekt gehabt, dass die Community natürlich das Schwärmen angefangen hat und viele, viele Ideen gebracht hat und wir uns die schönsten rausgepickt haben und die realistischsten und gesagt haben, so, sowas machen wir, und ein paar Monate später haben wir dann veröffentlicht, ja, wir versuchen wirklich sowas zu machen. Und dadurch ist wirklich dieses Gerät rausgekommen. Die Besonderheit zu den vorherigen Geräten ist, dadurch, dass es einen relativ fortgeschrittenen Prozessor hat, eine kleine Tastatur hat und ein hochauflösendes Touchscreen, ist wirklich ein vollständiges Linux mit drauf. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie was, was nur über Framebuffer läuft, nur über SDL programmierbar ist, sondern ich habe einen kompletten X-Server drauf und wir haben ein XFCE drauf, flüssig am Laufen. Gut, größere Sachen wie KDE oder GNOME könnten natürlich allein vom Speicher komplex werden, aber XFCE 4 läuft wirklich ruckelfrei und schnell. Browser Midori läuft wunderbar. Und dadurch hat jetzt wirklich, also die Entwickler, die wir für das Gerät haben, die auch schon Sachen portiert haben, die sind eigentlich überglücklich, weil alles, was sie nehmen, ist den originalen Quellcode, kompilieren das Ganze und normalerweise läuft es ohne großartige Anpassungen. Das war natürlich vorher nicht möglich, weil allein durch das Display musste man das Ganze skalieren, musste Routinen umschreiben, und hier läuft eigentlich fast alles nach einem Mal kompilieren, läuft sofort los, und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Dann ein weiteres Gerät, das noch etwas außergewöhnlicher ist, das ist komplett offen, das ist der Odroid. Hat bestimmt auch schon einige von gehört. Das ist eine Spielekonsole, die auf Android basiert, was Vor- und Nachteile hat. Also Vorteil ist, dass viele Spiele auch durch den Android App Store natürlich schon existieren. Also ich habe schon eine riesen Auswahl. Der Nachteil ist natürlich, die Spiele, die im App Store sind, unterstützen in der Regel kein D-Pad und sind eigentlich auf Bildschirm ausgelegt, weil ja die meisten Android-Geräte keine Spielsteuerung haben. Das heißt, ich habe zwar hier ein Gerät, was Spielsteuerung hat, aber die wenigsten Spiele bis jetzt nutzen es. Kann natürlich sein, dass da noch mehr kommt jetzt dadurch, aber man hat erstmal eine große Auswahl. Die Besonderheit an dem ist, dass auch die Hardware komplett offen ist. Wenn ich ein paar Euro mehr zahle, bekomme ich auch komplett den Schaltplan dazu. Das haben wir jetzt bei der Pandora nicht gemacht, und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir hätten 2008 die Schaltpläne offenlegen können. Aber nachdem sich ja bei uns die Entwicklung so verzögert hat, man kann sich vorstellen, wenn jemand die Schaltpläne aufgreift, eine größere Firma, und hätte das Gerät einfach ein halbes Jahr vorher rausgebracht, was das für uns für finanzielle Folgen gehabt hätte. Wir schließen nicht aus, dass wir den Schaltplan niemals veröffentlichen. Also gar kein Problem, wenn das Gerät jetzt wirklich eine Weile draußen ist und die Gefahr durch die Konkurrenz, dass wir großen Verlust machen, erstmal gebannt ist, geben wir auch gerne die Schaltpläne raus. Aber am Anfang ging es halt einfach nicht. Und hier der Hersteller, der sagt, gut, das Gerät ist draußen, die Schaltpläne könnt ihr auch haben. Ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Dann noch eins, das ähnlich dem GP32 eigentlich ist und letztes Jahr rausgekommen ist, das ist der Dingo A320 von Dingo Digital, der eigentlich nichts weiter ist als ein typischer billiger chinesischer Media Player, der so ein paar Emulatoren drauf hat. Aber die Community hat es auch dieses Ding freigeschalten und Linux drauf portiert. Dadurch ist es quasi auch wieder Open Source gemacht worden. Schön an dem Ding ist, es hat einen günstigen Preis, das ist bei 80 Euro. Und für 80 Euro kann man so ein Ding auch mal schnell mitnehmen, allerdings ist es auch relativ billig verarbeitet. Also da sind relativ schnell Kratzer im Plastik drinnen, muss ich sagen. Aber so für ein kleines Gerät unterwegs ist es wirklich ganz interessant. Ein paar Probleme gab es durch Hardware-Revisionen, weil der Hersteller natürlich keine Idee hat, dass da Open Source draufläuft, im Gegensatz zu Gamepark Holdings. Deswegen ändern die Hardware-Revisionen, was natürlich auch immer wieder Anpassungen von den ganzen Firmware-Flashern zur Folge hat. Dann, was momentan auch aufgetreten ist, das sind Importprobleme im deutschen Markt. Wie bei vielen chinesischen Geräten sind leider einige illegale Inhalte drauf, wie zum Beispiel ein Game Boy Advance BIOS und einige ROMs, die natürlich nicht frei rausgegeben werden dürfen. Ich habe es so gelöst, ich habe selber beim Zoll keine Importprobleme, weil ich das ja ganze kommerziell mache. Und die Geräte, die ich verkaufe, die haben das wirklich alles bereinigt. Wir haben eine eigene Firma und da ist nichts urheberrechtlich Geschütztes mehr drauf. Aber natürlich die Leute, die das selber importiert haben, wir haben selber im Forum einen, bei dem ist wirklich das Gerät leider beim Zoll beschlagnahmt worden. Also es ist natürlich dann immer so ein Problem bei chinesischen Geräten. Auch ein weiteres ist halt, dass es keine Community-Unterstützung durch den Hersteller gibt. Also wenn der jetzt sagt, er macht die Hardware komplett anders, dann muss ja auch wieder alles umgebaut werden. Also es ist kein echter Open-Source-Handheld, er wurde nur dazu gemacht.
Tja, das war also der zweite Teil vom Vortrag von Michael Morozek zu Open-Source auf Spiele-Handhelds. Und wer das ganze Ding nochmal nachhören will, der kann auch einfach auf www.radiotux.de gehen. Da gibt es das Ganze, den ganzen Vortrag inklusive der Fragen, die dann im Anschluss die Community gestellt hatte, nachzuhören. Da seht ihr auch sofort, wenn wir da drauf gehen, www.radiotux.de, seht ihr die Bilder und wie viele Leute da am Stand an unserer Bühne da diesem Vortrag gelauscht haben. Die Sitzplätze waren innerhalb weniger Sekunden vergeben. Wir hatten auch nur 15 Stühle davor, denn so ein Messestand ist ja auch sehr teuer, insbesondere auf der CeBIT. Und die Gänge waren auch nicht gerade sehr breit, sodass da so ein kleines Gedränge war. Aber wir haben es alles ganz friedlich hinbekommen. Machen wir weiter mit der freien Musik. Das Stück, was wir vor dem letzten Teil gehört haben, kam von der Band Silence und es war ja auch wieder ein sehr ruhiges Stück, hieß Zellul. Und jetzt kommt noch ein anderes Stück von Stephen Dunstan, Move a Little Closer. Und das ist schon richtig gute Musik und klingt fast wie ein lauschiges Stück von Cameo, habe ich mir so gedacht. Move a little closer. To me, move a little closer, skin on skin, come on in, my arms are open, move a little closer. Closer, ja, vielleicht muss man auch etwas näher ranrücken, um diese kleinen Spiele-Handhelds dann ordentlich bedienen zu können, denn die Bildschirme sind ja doch recht, recht klein. Und wer es gewohnt ist, seine Spiele auf einem, weiß ich nicht, 24-Zoll-Bildschirm zu spielen, der hat dort echt Probleme mit diesen kleinen Dingern. Aber wie schon gesagt, unterwegs, wer unbedingt unterwegs spielen will und das nicht auf, was ich diversen gängigen Geräten tun will, sondern eben mal was anderes nehmen will. Dafür sind solche Open-Source-Geräte genau das Richtige. Und wir machen weiter mit dem dritten Teil hier bei Mousepad, dem Computermagazin nicht nur für DAOs auf Titel 96.0. Mein Name ist Thomas Steinbrecher und derjenige, der den Vortrag über die Spiele-Handhelds auf der CeBIT am letzten Samstag gehalten hat, hieß oder heißt immer noch Michael Mrozek. Hier ist er wieder.
Gut, das war jetzt eigentlich so mal die kleine Einführung in die Handhelds selber. Was gibt es jetzt alles für Vor- und Nachteile bei Open-Source-Spiele-Handhelds? Also natürlich für den Anwender ein Vorteil, ich habe viele kostenfreie Spiele. Bei allen anderen Konsolen, da wird ja sogar mit den kleinsten Spielen für ein paar Euro Geld gemacht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, selbst Puzzlespiele gibt es teilweise für 30 Euro zu kaufen, wo ich mir denke, ja gut, das hätte jetzt auch jemand in 2 Tagen programmieren können. Was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass es eigentlich eine sehr aktive und freundliche Community ist. Ist eigentlich allgemein im Linux-Bereich so, das sind Leute, die was miteinander schaffen wollen. Und deswegen sind da wirklich aktive Mitglieder drin. Und eigentlich ist auch der Grundton sehr, sehr freundlich im Allgemeinen. Also wenn ich mir andere Foren anschaue, die jetzt von irgendwelchen kommerziellen Handhelds sind, da geht es eigentlich nur darum, wenn einer keine richtige Antwort gibt oder eine, die einem nicht gefällt, dann wird gleich angepumpt. Und das ist eigentlich bei Open-Source-Communities sehr, sehr selten, weil man wirklich was gemeinsam auf die Beine stellen möchte. Auch was viele interessant finden, wie erwähnt, ist die aktive Mithilfe an Projekten und Spielen. Ich selber habe auch schon mal ein Spiel gesehen, wo ich sage, hey, das Spiel gefällt mir, aber ich habe eine Idee, mit der Funktion wäre es vielleicht noch ein Tick besser. Dann kann ich das im Forum reinstellen, die Leute können diskutieren, der Programmierer kann es aufgreifen, kann es einbauen und ich habe das im Spiel drin. Ich habe aber auch genauso schon mal Grafiken für einige Spiele gemacht. Kann ja jeder machen, Grafikprogramm nehmen oder Sound oder Musik. Also es ist eine ganz neue Geschichte. Man spielt diese Spiele nicht nur, sondern ähnlich wie es eben bei Linux allgemein ist, man kann an jedem Projekt mitentwickeln und auch eigene Zweige draus machen. So zum Beispiel, ich meine, viele kennen auch Supertux wahrscheinlich, ein bekanntes Linux-Spiel. Da kann man auch Level komplett designen, man kann Grafiken machen. Das heißt, es könnte jeder für so ein Spielhandheld die Engine nehmen und könnte ein komplett neues Spiel draus machen. Das ist natürlich wirklich eine feine Geschichte. Wie auch vorhin erwähnt, es gibt viele weitere Möglichkeiten. Also man hat Wi-Fi, GPS, GPRS. Der GP2XF100 hatte eigentlich kein Wi-Fi drinnen, aber er hatte eben USB. Und haben dann die Leute auch Wi-Fi-Sticks zum Laufen gebracht. Und schon konnte man das Ding auch im Internet verwenden. Also auch hier kann man eigentlich alle möglichen Hackprojekte machen. Also wenn man sich da mal umguckt, was die Leute da zusammengebaut haben aus diesen Geräten mit Linux-Treibern und irgendwelcher selbstgebastelter Hardware, das ist schon unglaublich. Auch schön ist, dass man nicht nur auf Verbesserungen vom Anwender angewiesen ist. Bei jedem großen Sony, Nintendo mit dem Firmware-Update, ja, man muss halt das nehmen, was man kriegt. Wenn es irgendeine Funktion einschränkt, die man gerne hätte, dann hat man eben Pech gehabt. Downgraden ist fast gar nicht möglich. Ist eigentlich auch, also geht nur über richtige Umwege. Und hier habe ich eben den Vorteil, dadurch, dass es offen ist, mir gefällt was nicht gut, entweder ich programmiere es um oder ich mache einen Vorschlag und es findet sich jemand anders. Das heißt, ich kann diese Spielekonsole so einrichten und mit den Möglichkeiten verwenden, wie ich es möchte. Ich bin nicht auf irgendeinen Hersteller angewiesen. Auch von den Speichermedien ist es klar, bei irgendwelchen großen Herstellern, da kommen die Spiele auf irgendwelchen kryptischen Medien, damit man sie ja nicht kopieren kann. Ich habe entweder so eine UMD wie bei Sony oder beim Nintendo DS die eigenen Spielmodule. Kann ich natürlich als Eigenanwender nicht kaufen und kann auch keine eigenen Spiele drauf laufen bringen. Das geht natürlich da ganz einfach. Günstige Speichermedien, normale SD-Karte und fertig. Dadurch, dass das SDK auch stinknormal auf C++ basiert, kann ich auch PC-Spiele relativ einfach portieren. Also es gibt Spiele, die können wirklich in 2 bis 3 Stunden komplett portiert werden und laufen dann ohne Probleme. Sicher, die Spiele, wie zum Beispiel Supertux, die eigentlich eine Auflösung von 640x480 haben, auch von den Grafiken her, muss viel optimiert werden, dass es bei den Kleinen läuft. Aber vom Grundprinzip her ist es einfacher, ein Spiel auf so eine Konsole zu portieren, als auf irgendeine andere. Natürlich gibt es da auch Nachteile. Und die größten Nachteile sind eigentlich, also es gibt kaum Unterstützung von kommerziellen Herstellern. Was natürlich auch den Effekt hat, dass irgendwann das Geld auch ausgeht, weil es gibt dadurch kleine Stückzahlen. Kleine Stückzahlen heißt automatisch höherer Preis. Und höherer Preis heißt auch, dass natürlich der Hersteller kaum Geld für Werbung hat. Das ist eigentlich ja auch allgemein ein Problem am Anfang von Linux gewesen. Es gab eine eingefleischte Fangemeinde, die es gekannt und verwendet hat. Aber so richtig ausgebreitet hat sich es jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Und das ist natürlich immer bei sowas klar, wenn jetzt Sony eine Aktion startet, verkauft ein paar Millionen von den PSPs, dann haben die natürlich wesentlich höhere Einnahmen, haben wesentlich kleinere Produktionskosten, weil viel mehr produziert wird. Und das ist eben bei so Kleinauflagen nicht möglich. Das heißt, vergleichsweise mit den starken Konsolen oder mit den größeren Konsolen bin ich vom Preis her deutlich teurer. Was früher auch war, ist heute nicht mehr so, aber früher hat auch Sony und Nintendo durch die verkauften Spiele natürlich wieder Geld reinbekommen. Das heißt, sie konnten die Hardware günstiger hergeben, weil das Geld mit den Spielen wieder gekommen ist. Klar, funktioniert hier nicht. Ein anderes Problem mit der Unterstützung von den kommerziellen Herstellern ist, das Gerät an sich ist ja offen und es gibt eigentlich keine richtig guten Kopierschutzmechanismen, weil solange ich ein Open-Source-System habe, kann ich das natürlich auch wieder ausprogrammieren. Das hat zur Folge, dass natürlich jeder Hersteller von größeren Firmen sagt, Moment, auf dem Gerät, jeder kann mein Spiel kopieren, da entwickle ich natürlich nicht ein paar Jahre was dran, stecke viel Geld rein und bringe ein Spiel dann raus. Das ist natürlich allgemein so ein Problem, aber wer solche kommerziellen Spiele, Blockbuster à la PSP sucht, der ist natürlich bei Open-Source-Spiele-Handhelds eigentlich noch recht falsch. Ein größeres Problem, was auch noch da war, ist, Linux ist definitiv nicht auf Spiele optimiert. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich SDL anschaut, das im Grundprinzip noch nicht mal ein VSync richtig anwendet. Also muss wirklich die Hardware-Beschleunigung in die Libraries mit reinprogrammiert werden. Auch auf dem PC, wenn man SuperTux auf dem PC spielt, das ruckelt ein bisschen, weil eben einfach SDL das nicht richtig kann. Und das ist natürlich bei den anderen Handhelds speziell darauf optimiert. Linux ist eben prinzipiell eigentlich ein Serversystem gewesen, geht jetzt mehr in Richtung Desktop aber und in Richtung Spiele kommt so langsam, aber es ist eben, was Spiele betrifft, noch etwas hinten dran. Da muss natürlich dann auch bei den Spiele-Handhelds so einiges noch optimiert werden. Es ist auch für den normalen Anwender natürlich etwas komplizierter. Ich meine, wenn ich mir eine Anwendung aus dem Internet ziehe, ich muss die runterladen, ich muss die entpacken, auf die SD-Karte kopieren. Je nachdem, was es ist, muss ich vielleicht noch Konfigurationseinstellungen vornehmen und kann dann erst loslegen. Ist natürlich nicht so einfach, wie ich gehe in den Laden, kaufe mir ein Spiel, stecke das rein und starte. Das heißt, man muss schon ein bisschen Computerkenntnisse haben für diesen seltenen Spieler, der nur ab und zu mal schnell ein Spiel spielen möchte, aber sich mit PCs gar nicht auskennt, sind die natürlich wieder weniger geeignet, was natürlich den ganzen Kreis auch wieder ein bisschen einschränkt. Das hat natürlich auch zur Folge, dass auch wenige Shops und Online-Shops das Ganze anbieten. Also den GP2X gab es bis auf Spanien eigentlich nur in Online-Shops zu erhalten. Also auch in Deutschland gab es ihn fast nur bei mir zu erhalten. Einfach weil man vergleichsweise viel Support braucht. Weil ich habe selber erlebt durch die E-Mails, es kommen immer wieder Leute, die am Anfang Probleme haben und sich doch noch nicht im Forum angemeldet haben. Die fragen dann per E-Mail, wie kann ich denn das und das zum Laufen bringen? Das ist natürlich ein großer Aufwand für einen Shop und da steht eigentlich sehr, sehr viel Liebe dahinter. Ich muss sagen, ich habe in den ersten Jahren vom Shop eigentlich nichts verdient. Ich habe den auch in meiner Freizeit nebenher gemacht. Ich habe eigentlich noch eher draufgezahlt an Serverkosten. Aber ich wollte halt einfach auch dazu beitragen, dass sich diese Geräte ein bisschen verbreiten, weil ich eben, wie gesagt, aus der früheren Spieleszene komme und auch bei Amiga und PC oder C64 war es damals so, es waren kleine Teams von 3 bis 4 Leuten, die einfach eine Idee hatten, ein Spiel visualisiert haben, das dann produziert haben und an den Publisher geschickt haben in der Hoffnung, dass es veröffentlicht wird. Und ähnlich ist es dann hier auch wieder. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn ein paar wenige Leute intensiv an irgendeinem Spiel arbeiten, die stecken da wirklich ihr Herzblut rein und es eben deutlich mehr, als wenn ein großer Konzern sagt, so, hier haben wir mal schnell 200 Mitarbeiter, die haben jetzt 2 Jahre Zeit, dieses Spiel zu entwickeln. Klar, sind Top-Spiele bei so vielen Mitarbeitern, aber mir fehlt so ein bisschen die Liebe zum Detail und ich finde, die ist auch ein bisschen verloren gegangen und genau das habe ich eben hier wieder. Dadurch, dass wir eben diese kleinen Teams haben. Aber dadurch gibt es natürlich wieder mehr Support-Anfragen. Gut, wie schaut es so von der Entwicklung in den letzten Jahren aus? Also ich gehe mal von den beiden großen Foren eigentlich aus. Das ist einmal gp2x.com. Das ist eigentlich so die englische Anlaufstelle gewesen für die Open-Source-Handhelds. Hat angefangen mit dem GP32. Ich habe immer so jährlich geguckt. Nach einem Jahr waren es 800 Mitglieder. Also relativ klein, wie gesagt, von den Verkäufen. Das ist eben einfach eine Nische. Hier sind dann im nächsten Jahr schon mal 2400 Mitglieder dazugekommen. Also da hat sich das Ganze schon mal verdreifacht. Weil die Leute einfach gemerkt haben, es gibt ja keine Werbung in dem Sinne, sondern es breitet sich ja wirklich durch Mundpropaganda aus. Und damit sind es immer ein bisschen mehr geworden. Hier waren es ein bisschen weniger. Hier sind es dann deutlich mehr geworden. Das war ungefähr das Jahr, wo der GP2X rausgekommen ist. Das heißt, der Nachfolger hat schon auf deutlich mehr Interesse geweckt als der Vorgänger. Deswegen ist es auch hier etwas abgeflaut gewesen, weil hier gab es jetzt nur den GP32 und der GP32 lief nur mit SMC-Karten und die gab es in dem Jahr nicht mehr, die wurden nicht mehr hergestellt. Dadurch war es klar, ich kriege die Karten nicht mehr, ich habe weniger Käufer, ich habe weniger neue User und hier sind es dann eben deutlich mehr geworden, weil der GP2X rausgekommen ist. Auch hier gab es in dem Jahr dann wieder eine größere Steigerung. In dem Jahr gab es wieder weniger, weil da ist auch der GP2X dann langsam gestorben und es ging Richtung nächsten Handhelds, das war eben dann der Wiss und die Pandora. Aber so, man sieht eigentlich ganz deutlich, immer wenn ein neues Gerät da ist, das Interesse wird immer höher. Es steigt zwar langsam an, aber es ist wirklich immer deutlich am Ansteigen. Und es zeigt doch eigentlich schon mal, dass man mit den Geräten auch auf dem richtigen Weg ist. GP2X.de schaut es ähnlich aus. Wir haben angefangen im Mai 2006. Das war eben zum Start vom GP2X. Da habe ich die Community ins Leben gerufen. Das ist die deutsche Community. Da waren es dann nach 450 Mitgliedern nach einem Jahr. Und da sind dann auch immer so 460 bis 300 sind dazugekommen. Also das ist natürlich bei weitem nicht so groß wie die englische Community. Wobei man sagen muss, dass auch viele, ich kenne auch viele aus Deutschland, die in der deutschen gar nicht aktiv sind, aber dafür in der englischen aktiv sind, weil sie größer ist. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt viele, viele stille und unregistrierte Mitglieder. Also ich sehe es an den Downloads, die sind wirklich überproportional gestiegen. Also ich habe jetzt momentan über 1 Terabyte Traffic im Monat, was natürlich schon heißt, dass da einiges an Downloads passiert, weil die meisten Spiele sind ja nur ein paar Megabyte groß. Man sieht es auch daran, also wenn jeder selber denkt, ich selber bin Arch Linux User, bin ich im Arch Linux Forum angewendet? Nö. Also die meisten, die wirklich nur zum Spielen gekommen sind und nicht irgendwie was mitentwickeln wollen oder Fragen haben, die melden sich wahrscheinlich nie am Forum an. Und auch zum Runterladen muss man sich nicht registrieren, es ist alles komplett registrierungsfrei. Das will ich auch so lassen, weil ich bin eigentlich gegen diese ganzen Datensammlerei und ich bin dagegen. Ich meine, wer Zusatzfunktionen möchte, dass er Kommentare hinterlegen kann, klar, der muss sich registrieren. Aber wer wirklich nur seine Spiele haben will, der kriegt die auch komplett so, ohne irgendwelche Registrierung.
Ja, soweit also der Vortrag von Michael Morzek vom letzten Samstag auf der CeBIT auf der Radio Tux Bühne am Univention Stand. In der Halle 2 waren wir dort. Und wer das Ganze sich nochmal anhören will oder den kompletten Vortrag hören will mit den Fragen, die dann im Anschluss gestellt werden konnten und beantwortet wurden durch Michael, der geht bitte auf radiotux.de, guckt sich das dort an, da gibt es Bilder und natürlich den ganzen Podcast. Wir machen weiter mit einem Titel freier Musik. Ich denke mal, ich nehme hier diesen. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich denke, warte mal. Ja, das Celestial Aeon Projekt mit Virtualost. Ja, sind wir schon wieder am Ende von Mauspad, dem Computermagazin nicht nur für DAOs, hier auf Tide 96.0 angekommen. Diese Sendung könnt ihr jetzt neuerdings auch und vor allen Dingen demnächst, weil ich es erstmal hochladen muss, auch auf dem Server von Radio Tux nachhören. Wenn ihr dann also geht auf www.radiotux.de ins Archiv, dort wird dann demnächst, werden alle diese Sendungen liegen und sind dann als Podcast abrufbar. Das Ganze ganz frei und ohne Bedenken, weil ich ja hier diese wunderbare freie Musikspiele. Wenn wir gerade hier heute bei Spiele-Handhelds waren, da ist vor ein paar Tagen ein Patent von der Firma Sony aufgetaucht. Und zwar hat die Firma Sony ein Anreizsystem entwickelt zum Erwerb einer Spiele-Vollversion. Und zwar haben sie gemerkt, dass viele Leute so Testversionen ja spielen, beziehungsweise dass man in Testversionen immer gar nicht alles einbauen kann, was man gerne möchte. Demzufolge der Anreiz, für einen eingefleischten Spieler so ein Spiel zu erwerben, vielleicht gar nicht so hoch ist, weil er denkt, naja, da sind gar nicht so viele Features drin, die ich mir so wünsche in so einem Spiel. Also machen sie Folgendes, sie geben eine Testversion raus, mit der kann man zu Beginn des Testens die voll spielen, also mit allen möglichen Features, und in der Testversion enthalten ist so ein Sniffer, der guckt, was spielt und was macht denn der Spieler da so. Und all die Dinge werden dann sukzessive zurückgefahren, je länger derjenige die Teile benutzt. Also sagen wir mal, er nimmt irgendwelche Waffen in so einem Ballerspiel, dann werden die immer unspektakulärer, die Waffen. Ein Schwert wird also immer kürzer oder eine Schusswaffe immer schussunsicherer wahrscheinlich. Und so versucht man, den den Demospieler dazu zu bewegen, eine Vollversion zu kaufen. Tja, das ist natürlich bei Open-Source-Spielen nicht der Fall, denn da gibt es weder eine Testversion noch gibt es dort Geld für die Spiele. Es sei denn, man donatet das Ganze, gibt dort freiwillig eine kleine Spende an das Entwicklerteam, wie man das so bei so vielen Sachen machen kann. Eben auch bei der Open-Source-Musik, die hier gespielt wird. Da kann man auch bei jamendo.de eine kleine Spende geben, wenn einem die Musik gefallen hat und man die sich öfter anhört. Okay, das war also Mauspad hier auf Tide 96.0. Mein Name ist Thomas Steinbrecher und wir hören uns wieder, so ihr wollt, im nächsten Monat. Das ist dann der 13., soweit ich weiß, 13. April. Dann aber nicht live hier im Sender, sondern das muss ich vorbereiten und als Vorproduktion laufen lassen. Mache ich ja sehr ungerne, aber ich bin da dienstlich verhindert. Jetzt noch ein letzter Titel, das ist, glaube ich, der der 14. Platz oder sowas ähnliches bei Jamendo. Satellite heißt das, 20. Platz von Major, hier Satellite. Major, das war Mauspad. Einen schönen Abend noch. Es ist ja schon dunkel, es ist kalt. Der Frühling kommt, bis zum nächsten Mal Mauspad. Ganz bestimmt. Tschüss.
Rapide 96.0, die Programmvorhersage.
Für Dienstag, den 9. März 2010. Big Era, die 80s, der definitive Sound der 80er, beginnt um 19 Uhr. Ab 20 Uhr hört ihr Edi Kanfo Radio, das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin. Old Irvins Hörspektakel beginnt um 21 Uhr. Heute die goldene Märchentruhe, die schönsten Märchen der Welt, gelesen von Friedrich Schönfelder und Franziska Pigula.
Tide 96.0, die Programmvorhersage.
Für Mittwoch, den 10. Februar 2010. Carrefour Europe, eine Gemeinschaftsproduktion europäischer Radiosender unter der Leitung der Deutschen Welle, bekommt ihr um 1 Uhr zu hören.
Tide und relax. Tide, immer anders.
Ja, hallo, hier ist Helge.